Café Berlin aus der Maheinecke Markthalle in Berlin-Kreuzberg hören Sie eine Stunde lang spannende, kontroverse und unterhaltsame Themen aus der Hauptstadt. Am Mikrofon begrüßt Sie Elmar Krämer.
Es ist Sonntag, es ist 11, Sie hören Multikult FM. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Café Berlin, produziert von Multipol Berlin. Wir haben Jubiläum. Heute hören Sie uns zum 10. Mal und das nehmen wir zum Anlass, zurückzublicken auf die vergangenen Sendungen. Wir hatten diverse Schauspieler zu Besuch im Café Berlin Studio. Als da wären Aline Staskowiak, das Mädchen aus Ost-Berlin, Andrea Katrin Löwig, die Oberärztin Katrin Globisch in der ARD-Serie In aller Freundschaft, Manfred Lehmann, die Stimme von Bruce Willis und Christian Karmann, der Benny Beimer aus der Lindenstraße. Und all die kommen heute noch einmal zu Wort. Außerdem tanzen wir in der kommenden Stunde auf Beton. Tanzen auf Beton, so heißt der aktuelle Roman der Berliner Autorin Iris Hanecker, den wir Ihnen heute in unserem Café Berlin Kulturtipp vorstellen. Und um Essen auf Beton geht es in dieser Sendung auch wieder. In unserer Serie In Berlin haben wir Ihnen in den vergangenen Sendungen die Imbissbuden unserer Stadt vorgestellt und das machen wir heute zum letzten Mal. Und ich verrate Ihnen auch, wie es dann in unserer Serie In Berlin weitergeht. Heute geht's aber nochmal herzhaft zur Sache mit Currywurst und Pommes. Und herzhaft zur Sache geht es auch in den Die Hard-Filmen mit Bruce Willis. Mein Studiogast am 1. Juli, Manfred Lehmann. Er ist die deutsche Synchronstimme von Bruce Willis und ich habe ihn als erstes gefragt, was es für ein Gefühl war, als er zum ersten Mal Bruce Willis mit seiner Stimme im Kino gesehen hat.
Können Sie sich daran erinnern, wie das war, als Sie das erste Mal Bruce Willis gesprochen haben und dann die Filme liefen? Was war das für ein Gefühl, wenn man die dann selber sieht und weiß, das bin ich?
Ich habe den gar nicht gesehen. Also der erste war Die Hard 1, also Stirb langsam 1. Und der wird ja nun wirklich jedes Jahr zweimal wiederholt. Aber im Kino habe ich ihn nie gesehen. Und das war auch mein erster Bruce Willis Synchron, weil vorher hat er eine Serie gedreht, Model und Schniffler. Und dann machte er seinen ersten Spielfilm. Und für den suchten sie eine neue Stimme, weil Model und Schniffler war ich nicht. Und dann war ein Vorsprechen und ja, dann wurden die Stimmen nach Amerika geschickt, wie das so immer ist, ganz wichtig. Und ich wurde das dann und da ist der mir zum ersten Mal eigentlich begegnet. Und das war eben Die Hard 1.
Guckt man sich dann als Schauspieler die Filme dann nicht mehr an? Also sind die dann, wenn man sie eingesprochen hat, durch und dann ist erledigt?
Also Mann weiß ich nicht.
Wie ist das bei Ihnen?
Ja, nee, ich gucke mir das nicht an. Also habe ich das damals gesehen? Das ist ja auch schon 25 Jahre her. Ich weiß es nicht mehr. Aber jetzt, wenn ich irgendwas spreche, ich gehe dafür nicht ins Kino, weil ich kenne den Film ja eigentlich. Entweder habe ich ihn ganz gesehen, wenn die Rolle riesengroß war, oder ich habe meinen Part gesehen und das andere kommt ja irgendwann auf DVD oder im Fernsehen.
Sie sind, kommen wir nochmal zurück in Ihre Biografie und bleiben wir mal kurz weg von Bruce Willis. Sie sind ja auch in Berlin geboren und also Berliner von der ersten Stunde. Können Sie sich noch daran erinnern, wie das so war, als Sie in Ihrer Kindheit den ersten Kontakt zu Filmen hatten? Also war Film schon immer ein Thema, was Sie interessiert hat oder kam das erst so im Laufe der Zeit?
Nee, ich bin in Neukölln groß geworden, also aufgewachsen und da hatten wir eine Menge Kinos und da war immer unter uns Kindern war immer die Jugendvorstellung. Die war, weiß ich noch, um 13:30 und ich weiß noch, wenn die Darsteller sich geküsst haben, dann brandete ein unheimlicher Trubel und die Pfeife auf und so, das konnten die Kinder nicht so richtig sehen oder verarbeiten. War witzig, war jeden Sonntag war ich im Kino oder ne, wahrscheinlich auch, wenn man nicht wusste, was man sonst machen sollte.
Und war das schon so ein Punkt, wo Sie irgendwann gedacht haben, eigentlich wäre ich gern Schauspieler?
Nee, ach, überhaupt nicht. Ich habe mir den Film, nein, überhaupt nicht.
Welche Bedeutung hatte das für Sie? Also war das so eine Flucht aus dem Alltag? Einfach
ja,
aus
klar, Unterhaltung, weg von Muttern und mit Kumpels zusammen pfeifen, wenn die sich geküsst haben.
Und wann ging es dann los, dass Sie gedacht haben, ach eigentlich Schauspieler, das wäre schon eine schöne Sache auch für mich?
Lange, lange später, weil also ich war damals in so einem ersten, da gab es ein Bodybuilding-Studio in Berlin, das war das erste Studio, das war am Kudamm. Und da kam so ein Regisseur auf mich zu, Helmut Weiß hieß der, der war damals ein bekannter, also so 30er-Jahre-Regisseur, der hat viele Sachen mit der Grete Weiser gemacht, alles so Leute, die kennst du nicht mehr. Und der sagt, sie sehen aus wie aus der Shakespeare-Kompanie. Ich dachte, klar, schwul ist ganz nett, aber ich bin nicht schwul und Aber wir haben uns irgendwie ganz gut verstanden und dann hat er gesagt, wollen Sie nicht und Sie müssten noch Schauspieler werden. Ich sage, also meine Alternative war nicht groß. Ich habe damals Autoverkäufer Junior bei Fiat, das ist kein Lernberuf, das ist so, das macht man 2 Jahre, man verdient schlecht, weil die Autoverkäufer verdienen das Geld und du fährst dann eben nur den Wagen von A nach B oder schraubst die Nummernschilder an. Habe ich gedacht, ja gut, Autoverkäufer, vielleicht Schauspielerei, vielleicht wäre das eine Alternative, aber ich hatte nie so den Wahnsinnsdrang. Und dann bin ich, da hat er gesagt, stelle ich mal eine Agentur vor und die Agentur, die sagt, ich kann sie so nicht nehmen, weil sie müssten erst mal Schauspielunterricht haben. Und ich dachte, naja gut, hörst du das mal an. Da bin ich zu einer Lehrerin gekommen, Edith Hildebrand hieß die, auch schon lange tot. Und die hat mir, sagen wir mal so, die Freude an dem Beruf vermitteln können. Ich habe gelesen, ich habe Stücke gelesen, ich habe die Klassiker gelesen, was in der Schule eigentlich völlig Banane war. Das hat, ich bin nie damit zusammengekommen. Und dann fing das an mit dem Theaterspielen. Nach 1,5 Jahren suchte die, damals war es Forum Theater, für eine Aufführung für Peter Handkes Publikumsbeschimpfung, suchten die 4 junge, also Schauspieler waren das ja alles nicht so richtig, die hatten alle, also ich war der Jüngste und die hatten alle schon irgendwo gespielt. Na, und ich bin's dann geworden und von da an ging das weiter im Theater und dann Schiller-Theater war ich dann eine Weile und ja, Komödie und das Geld verdienen war auch nicht so doll damals, waren 30 Mark pro Abend. Und dann habe ich gedacht, irgendwie, da gibt es doch hier Synchronbuden, stellt man sich mal vor. Dann geht man da hin und sagt, Tag, mein Name ist Lehmann, ich spiele gerade da und da. Damals sind die Regisseure noch ins Theater gegangen und haben sich die Leute angeguckt. Ja, und dann kam da und dann haben die gesagt, ja, du kannst bei uns mal, und dann waren gerade die Winnetou-Filme und wir probieren dich mal aus. Und dann waren da 5 Indianer oder 10 Indianer und 17 Bösewichte. Und dann wurde ich vom Pferd geschossen und machte ich tot. Und dann der Bösewicht sagt, hey, tot, alles. Und dann war der Anfang vom Geld verdienen. Also ich habe bestimmt 20 Rollen da gesprochen.
Manfred Lehmann, die deutsche Stimme von Bruce Willis, zu Gast im Café Berlin im Juli dieses Jahres. Und da durfte natürlich auch die Originalstimme nicht fehlen. Wie viele Schauspieler hatte sich nämlich auch Bruce Willis nicht nehmen lassen, zu singen. Secret Agent Man. Secret Agent Man, gesungen von Bruce Willis im Café Berlin auf Multikult FM. Und von den amerikanischen Geheimagenten kommen wir jetzt zu einem Mädchen aus Ost-Berlin. Das spielt nämlich Aline Staskowiak im Udo Lindenberg-Musical Hinterm Horizont. Und von der Rolle und Ost- und West-Berlin hat uns Aline Staskowiak im September berichtet.
Da fangen wir doch gleich mal mit dem Mädchen aus Ost-Berlin an, in dem Musical Hinterm Horizont. Du bist in der DDR groß geworden, lebst jetzt in Pankow und spielst auf der Bühne ein Mädchen aus Pankow. Mhm. Das ist ja aber ein Mädchen, was jetzt in einer völlig anderen Zeit lebt. Also dein Leben jetzt, Pankow, und damals, das, was du auf der Bühne spielst, ist doch recht unterschiedlich. Inwieweit ist denn für dich die Rolle auch eine Reise in die eigene Vergangenheit?
Das ist eine sehr interessante Reise gewesen, wobei ich bin das Mädchen aus Ost-Berlin, aber eben später. Ich bin nicht die von früher aus der DDR, das ist nämlich die Josephine Busch. Ich bin eben die von heute, die die Geschichte erzählt, die sich erinnert an früher, wie es war, wie die Begegnung mit Udo Lindenberg war. Und genauso ist dann auch privat meine Erinnerung an früher. Also, dass ich eben sehe, okay, damals, ja, da gab es die Pioniere, da gab es die FDJ, man durfte bestimmte Sachen nicht tun, man wurde beobachtet, vielleicht auch nicht. Also, es war sehr spannend und manche Sachen habe ich erlebt, meistens nur gute und es ist eine gute Erinnerung an früher.
Vielleicht können wir ja mal ganz kurz die Geschichte des Musicals so anreißen für Leute, die es nicht kennen. Also es ist ja tatsächlich teilweise ein biografischer Teil von Udo Lindenbergs Leben, oder?
Ja, das ist es. Also es geht damit los, es gibt ja einen Titel, einen Musiktitel von Udo Lindenberg, das Mädchen aus Ost-Berlin, und eine Reporterin fragt sich, ob es dieses Mädchen wirklich gegeben hat oder ob es nur ein Song ist. Und die begibt sich eben auf die Suche und findet mich. Und dann kommen wir ins Plaudern und dann fange ich an zu erzählen von früher. die Geschichte geht in die Vergangenheit zurück, spielt in der Vergangenheit die Begegnung mit Udo Lindenberg, was dann eben alles passiert. Das soll der Zuschauer sich selber angucken. Und switcht dann irgendwann wieder in die Gegenwart, weil natürlich Udo Lindenberg und das Mädchen aus Ost-Berlin nicht die Chance hatten, ihre Liebe zu leben. So, und was kann man dann heute noch damit machen?
Jetzt habe ich halt in der Recherche zu dieser Sendung geguckt, was man da alles findet über die Geschichte. Und was mir aufgefallen ist, es taucht nie der Name des Mädchens auf. Wie heißt du denn eigentlich in dem Musical?
Ich heiße Jessica Schmidt, also Jessie.
Die Jessie. Wie bist du denn dazu gekommen, zu diesem Musical?
Eigentlich so als Schauspieler hat man einen Agenten, der einen vertritt, der guckt, was könnte für einen passen. Und meine Agentin hat eben gesehen, dass für dieses Musical jemand gesucht wird. Eine Frau, die eben eine 40-Jährige spielen soll, die singen soll, tanzen soll und so weiter. Und dann hat sie mich gefragt, kannst du das? Sag ich, ja, kann ich. Und dann macht man ein Casting, eine Audition. Und diese Audition habe ich quasi gewonnen und dann eben diese Rolle bekommen.
Und diese Rolle, wie würdest du die Frau charakterisieren, die Jessie, die du spielst?
Also eigentlich steckt da noch ganz viel von dieser jugendlichen Energie drin, also die sie früher hatte, so dieses ganz wilde und trotzdem aber naive Mädchen. Aber sie ist natürlich durch die ganzen Dinge, die ihr passiert sind, ist sie ein bisschen melancholisch geworden. So etwas ruhiger. Sie hat einen Mann geheiratet, den sie nicht liebt, der aber sehr nett zu ihr ist. Und dafür ist sie auch dankbar, aber dadurch etwas ruhiger geworden.
Passt das zu deinem Leben? Bist du auch ruhiger geworden?
Nein. Nein, ich glaube nicht. Ich bin trotzdem ein sehr anständiger Mensch, glaube ich. Aber ich war schon früher in der Schule sehr frech und habe aber auch meine Meinung gesagt, wie ich Sachen finde und was man ändern kann. Und das tue ich auch heute noch. Also im Grunde, so viel hat sich nicht mehr verändert. Vielleicht war ich früher ein bisschen schüchterner.
Ist das denn dein erstes Musical, was du spielst?
In dieser Größenordnung ja. Ich habe früher mal in einem Kindermusical mitgespielt, Der gestiefelte Kater, und habe da eine Rolle übernommen für kurze Zeit. Aber es war eben nicht die wirkliche Arbeit daran. Also sozusagen ist das mein erstes Musical.
Das ist ja dann doch eine völlig andere Welt. Also der Unterschied zwischen Film und Musical und Bühne live, das ist ja wahrscheinlich schon, sind da zwei Welten. Wie war das für dich dann, so eine große Produktion und das regelmäßig auf der Bühne zu stehen?
Das ist schon eine Erfahrung, worüber ich froh bin, die gemacht zu haben. Weil es ist etwas anderes, wenn man dreht, beim Drehen zum Beispiel, spielt man eine Szene, man spielt sie vielleicht 3-4 Mal, dann ist sie im Kasten und zu Ende und vergessen. So, dann kann man sie sich nur noch ansehen. Und bei Theaterproduktionen ist es ja normalerweise so, dass man ein Stück irgendwie 5, 6, 7 Mal im Monat spielt und das eine ganze Spielzeit lang und dann ist es auch zu Ende. Und hier stehen wir wirklich jeden Tag auf der Bühne und spielen jeden Tag dasselbe und am Wochenende sogar 2 Mal. So. Ich hatte am Anfang dann am Wochenende immer ein Déjà-vu, dann also, dass ich in der zweiten Vorstellung saß und dachte, das habe ich doch schon gesagt, oder? Nee, doch. Also es war dann ganz verrückt, wirklich dann zu sagen, nein, es ist jetzt die zweite Show, es beginnt alles nochmal von vorne. So.
Wenn man das so regelmäßig macht, inwieweit entwickelt sich denn so eine Figur auch? Also merkst du, dass die Jessie, die du am Anfang gespielt hast, sich verändert hat im Laufe der Zeit?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch von dem, wie ich spiele, auch gelassener geworden. Also diese Figur, die ich eben spiele, hat einfach diese Ruhe, ich bin zufrieden mit dem Leben, was ich habe. Hätte gerne was anderes gemacht, aber es ist okay. Und diese Ruhe jetzt zu haben, so im Laufe der Vorstellung, so, ich glaube, dass ich das viel mehr jetzt mitbringe von selbst mit auf die Bühne und nicht die Aufregung, die man natürlich am Anfang hat, wo es schwierig ist, das herzustellen.
Wie ist es denn, die Songs von Udo Lindenberg zu singen?
Ja, großartig. Ich finde das super.
Das Mädchen aus Ost-Berlin von Udo Lindenberg für Aline Staskowiak, die in dem Musical Hinterm Horizont das Mädchen aus Ost-Berlin spielt. Und jetzt möchten wir Ihnen die Möglichkeit zur literarischen Horizonterweiterung geben. Tanzen auf Beton heißt der autobiografische Roman der Berliner Autorin Iris Hanniker. Die Protagonistin ist Anfang 40 und in Berlin irgendwo zwischen Männerproblemen, Partynächten im Berliner Club Berghain und Psychoanalyse angekommen. Der Untertitel des Romans Bericht einer unendlichen Analyse verspricht Einblicke in die Einsamkeit der Midlife-Melancholie der Protagonistin. Die Autorin selber sagt, es ist ein wütendes Buch, gerade so eins, wie ich es mir immer erträumte. Ob es sich lohnt und wie sich das Buch liest, verrät Ihnen Jan Mollenhauer in unserem Café Berlin Kulturtipp. Tanzen auf Beton von Iris Hanniker ist bei Dröschel 2012 erschienen und kostet 19 Euro. Vorgestellt hat Ihnen das Buch Jan Mollenhauer in unserem Café Berlin Kulturtipp. Und auf Beton getanzt wurde auch 1989, als in Berlin die Mauer fiel. Und wie das die Schauspielerin Andrea Katrin Löwig erlebt hat, das hat sie uns in der Sendung vom 23. September verraten. Andrea Katrin Löwig, die Oberärztin Dr. Katrin Globisch aus der ARD-Serie In aller Freundschaft und die Sprechstundenhilfe Iris Gundlach aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und jetzt auch wieder Theaterschauspielerin und natürlich auch Erzählstimme von Desperate Housewives. Andrea Katrin Löwig war mein Gast im Café Berlin und sie hat Wäsche gewaschen, als die Mauer 1989 fiel. Wir haben gerade schon darüber geredet, dass du erstmal Wäsche gewaschen hast, als du gehört hast, die Mauer ist auf.
Ja.
Aber irgendwann bist du dann doch rübergegangen in den Westen. Du hattest das ja nicht so weit. Was war denn dann der erste Eindruck im Westen?
Ja, ich hatte es nicht so weit. Und dann haben wir uns natürlich ein bisschen zusammengerottet, weil das erlebt man dann auch am besten, wenn man zu zweit, zu dritt, zu viert ist. Und was war der erste Eindruck? Also nach dem Anstehen, um rüberzukommen? Ja, die Gerüche. Ich fand die Gerüche einfach irre. Es roch total anders im Westen. Es war so eine komische Mischung aus Abgasen, die anders waren als die im Osten. Zigarettenrauch, der auch anders roch als der im Osten und Parfüm und ein bisschen Schokolade, so irgendwie so eine Mischung. Ich kann es dir nicht beschreiben, aber es war schon, wenn man aus der U-Bahn oder aus der S-Bahn stieg, ganz anders. Und ich finde, es geht mir noch heute so, wenn ich in ein neues Land komme, wo ich noch nie war, dass ich aus dem Flugzeug aussteige und erstmal denke,
es riecht anders.
Es riecht anders. Und so roch der Westen und das war dann ganz interessant, dann wieder zurückzukommen und zu sehen, ach, das hätte ich nicht gedacht, das ist eine und dieselbe Stadt und das ist bloß ein paar hundert Meter weiter und da riecht es anders. Das hat mich echt fasziniert.
Was waren denn dann deine ersten Rollen im Westen?
Ja, also Theater spielen bin ich ja dann nicht in den Westen gegangen, weil im Grunde genommen habe ich mich, das war die Zeit, in der ich mich bei Theatern zwar beworben hatte, aber es in dieser Umbruchphase hat man eher entlassen als eingestellt. Und dann habe ich mir damals gesagt, gut, dann musst du das jetzt, zum Beispiel habe ich vorgespielt in Basel und für ein Engagement. Und da wäre ich auch runtergegangen, schweren Herzens, sehr weit weg von Berlin. Aber dann wurde mir mitgeteilt, die Stelle ist gestrichen worden. Ja, da habe ich gedacht, gut, besser als eine Absage, sie sind unbegabt. Ja, die Stelle ist gestrichen worden. Aber dann habe ich mir gesagt, gut, dann musst du jetzt erstmal Fernsehen machen und damit so bekannt werden, dass dann vielleicht Theater wieder nach dir fragen. Hat auch funktioniert, ist eingetroffen. Und darum kann ich nur sagen, nach der Wende so die erste Rolle, oder zumindest eine, die mir sehr wichtig war, war für Drei Damen im Grill. Das kannte ich nämlich noch aus meiner Kindheit auf der Couch, Westfernsehen guckend.
Und das ist ja legendär.
Was ja legendär war. Und tatsächlich durfte ich dann bei Drei Damen vom Grill eine Rolle spielen. Und damals noch den Carsten Speck heiraten. Und Brigitte Mira war Trauzeugin. Und Ilja Richter kam ins Schlafzimmer zur Hochzeitsnacht und störte. Also das waren dann alles für mich Namen und Gesichter, die ich eben nur aus dem Fernsehen und kannte. Und dann plötzlich gehörte ich zur Familie. Es war echt toll. Dann auch noch natürlich Praxis Bühlebogen. Ja, das auch. Und alle anderen Sachen. Also ich habe mich dann wirklich so über kleinere, mittlere Rollen dem Fernsehen genähert und habe gesagt, irgendwann kommen sie vielleicht um mich nicht mehr drum rum und dann will man mich auch wieder auf der Bühne sehen.
Aber du bist dann doch recht lange beim Fernsehen hängen geblieben und hängst da ja immer noch. Und es scheint auch Spaß zu machen, oder?
Ja, ich hänge da immer noch rum, aber irgendwann habe ich echt die Sehnsucht wieder entwickelt und gesagt, ich muss auch mal wieder auf die Bühne, ja. Natürlich macht Fernseharbeit Spaß und das Geldverdienen macht auch Spaß und das verdient man nun mal beim Fernsehen viel mehr als bei Bühnenarbeit. Aber dann irgendwann hat mich echt die Sehnsucht gepackt und dann fing ich an in Leipzig, besonders nachdem ich dann so lange in dieser Serie war. Vorher habe ich ja parallel immer noch ein bisschen Theater gespielt, ein bisschen Off-Theater gespielt. Das Fürster Blomhoff heißt, weiß ich gar nicht, ob es das heute noch gibt, das habe ich mit ins Leben gerufen. So als Schauspielerin damals noch so mit einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Schauspiel, ja. Und dann habe ich gerade, was die jetzige Serie angeht, gefühlt 7 Jahre und wahres Leben 14 Jahre bin ich da jetzt dabei.
Da reden wir gleich noch
drüber. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, ich muss wieder auf die Bühne, lasst uns Theater machen. Und dann habe ich mir ein paar Kollegen gesucht und dann haben wir angefangen, parallel dazu wieder Theater zu spielen.
Multikult FM 88.4 Kreatives Radio für Berlin.
Aus der Maheinecke-Markthalle in Kreuzberg.
Multikult FM.
Die Four Non Blondes mit What's Up im Café Berlin auf Multikult FM, ausgesucht von Andrea Katrin Löwig. Sie spielt wieder Theater und natürlich ist sie die Oberärztin Dr. Katrin Globisch in der ARD-Serie In aller Freundschaft, Iris Gundlach, die Sprechstundenhilfe in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und auch hinter der Erzählstimme von Desperate Housewives steckt die Schauspielerin und Synchronsprecherin Andrea Katrin Löwig, die mein Gast im Café Berlin am 23. September war. In unserer Serie In Berlin stellen wir Ihnen ja in akustischen Collagen unterschiedliche Themen und Aspekte und Menschen unserer Stadt vor. Wir haben Ihnen schon in den vergangenen Sendungen die Botschafter in unserer Stadt vorgestellt und zurzeit geht's ja an die Imbissbude und das heute zum letzten Mal. Und ich habe wieder ein Zitat von Herbert Grönemeyer für Sie. Ich brauche was im Bauch, für meinen Schwager hier auch. Noch eine Currywurst. Auf geht's zu Michael König ins Curry-Eck in der Turmstraße 85 in Berlin-Moabit. Das Curry-Eck finden Sie in der Turmstraße 85 in Berlin-Moabit. Und die Vegetarier unter Ihnen können jetzt wieder aufatmen, denn ab der nächsten Sendung Café Berlin sind unsere Reporter zwar auch wieder auf Berlins Straßen unterwegs, allerdings mit einem Thema, das nicht ganz so schwer im Magen liegt, sondern im Idealfall die Ohren umschmeichelt. In unserer Serie In Berlin stellen wir Ihnen dann nämlich die Straßenmusiker unserer Stadt vor. Woher sie kommen, was sie nach Berlin geführt hat und wie ihre Musik klingt, können Sie ab der nächsten Ausgabe Café Berlin hören. Vor 2 Wochen war mein Gast im Studio ein Mann, der sich gerade einen Wunsch erfüllt hat und ein Café eröffnete, das Karmans Own in der Bötzowstraße 21 in Berlin-Prenzlauer Berg. Christian Karmann, als Schauspieler ist er bekannt geworden. Mit 13 Jahren trat er als Benny Beimer in der Lindenstraße an. Seitdem ist viel passiert. Er spielte in diversen Serien, drehte auch in Amerika mit Bruce Willis und. Seit einigen Wochen ist er Kaffeebetreiber. Auch darüber habe ich mit ihm im Café Berlin gesprochen, aber wir mussten natürlich auch über Benny Beimer reden. Aber lass uns erst mal mit einem Ausflug in deine Biografie beginnen. Du hast ja mit 8 Jahren das erste Mal vor der Kamera gestanden. Wie kam denn das?
Eigentlich durch Zufall. Also in meiner Familie war keiner Schauspieler und deshalb gab es keine Beziehung zu dieser Branche. Aber ich hatte damals in Köln durch einen Zufall, da gab es mal eine Annonce, dass man halt Kinder gesucht hat für das Kinderferienprogramm. Für Beiträge, das waren so Doku-Spielsequenzen, wie man Tiere hält in den Ferien und so weiter, also was halt dann immer so gerade akut war zum Ferienprogramm. Und dann die Firma, die damals den siebten Sinn gedreht hat, die hat auch diese Beiträge gedreht und die hat mich dann dafür gecastet und so habe ich dann in den Ferien immer mal so kleine Filmchen gedreht. Und dann, also damals gab es ja noch keine Agenturen oder es gab noch keinen richtigen Markt, so wie heute. Ne? Es wurde halt eigentlich nur sehr wenig produziert im Vergleich zu heutigen Tagen. Und da wurde man halt eigentlich immer so rumgeschickt. Also man wurde empfohlen und meistens haben halt diese Sachen, die halt Kinder gespielt haben, haben meistens die Kinder von gestandenen Schauspielern gespielt. Also deswegen war ich da schon auch so ein Exot. Aber ich habe das eigentlich mehr so als Hobby gemacht. Und
Da müssen ja aber deine Eltern auch mitgespielt haben, oder? Wenn du hast ja gesagt, dass die eigentlich nicht aus der Szene kamen, die müssen dich da dann wahrscheinlich auch hingefahren haben. Wie war denn die Einstellung von deinen Eltern dazu, dass du jetzt mit sowas anfängst?
Ja, das war eigentlich kein Problem, aber weil das hat ja auch nie meine Schule behindert oder so. Ne? Das war eigentlich nur so ein Hobby und meine Eltern haben da auch nie irgendwie gepusht oder sowas, also, weil das war eigentlich auch eher sowas, ja, eher noch was Amateurhaftes. So. Also das waren so kleine Beiträge, wo ich halt schon so Spielsequenzen hatte. Später dann waren wir mal im Urlaub in der Schweiz und da wurde ein Kinofilm gedreht und das war dann wieder ein Zufall, da hielt mich jemand auf der Straße an, so eine Scriptgirl, und die frug dann meine Mutter, ob sie würden halt gerade da einen Film drehen und sie würden so einen Jungen suchen wie mich und ob wir nicht Lust hätten, 5 Drehtage zu machen und so weiter. Also du siehst, das Schicksal hat mich da irgendwie so hingebracht. Das habe ich aber immer neben der Schule gemacht. Und dann 1985, ich hatte halt schon einige Erfahrungen gesammelt, stand halt im Kölner Express ganz groß, es gibt die erste große deutsche Fernsehserie, die fortlaufend produziert werden soll, die Lindenstraße. Und man würde halt noch jugendliche Darsteller dafür suchen. Und weil das halt damals keine Agenturen gab oder noch kein System, wo man Darsteller finden konnte, hat man auch so eine Ausschreibung gemacht. Und dann sagten viele Bekannte zu mir oder zu uns, zu meinen Eltern, hör mal, habt ihr das gelesen hier, der Christian, der hat doch Erfahrung, ja, und der ist wäre doch genau da richtig für und so weiter. Und dann aus mehreren Ecken kam das dann so auf mich zu und dann habe ich mich dann auch wirklich da mal gemeldet damals. Und der Casting Director hat mich aber eigentlich sofort nach Hause geschickt, weil er sagte, du bist viel zu jung, also wir suchen so einen 15-jährigen, pickligen Typen, der voll in der Pubertät steckt und so. Und ich war 13, ich sah aus wie 11. Ne? noch kein Stoppel, keine Barthaare. Und auf jeden Fall, dann weiß ich noch, dann sind wir irgendwie 7 Wochen in den Sommerferien nach Kanada gefahren. Und dann habe ich das eigentlich auch darüber vergessen, weil wir waren an der Lachse fischen und so weiter. Da habe ich dann an anderes gedacht. Ich hatte gedacht, der Zug da ist abgefahren. Also nicht mehr groß dran gedacht. Als ich dann wieder zurückkam, hatten wir einen Anruf, damals noch auf dem Anrufbeantworter, man hatte ja noch kein Handy damals gehabt. Da war der Horst Scheel, der damalige Casting Director, war dran und sagte, ja, ich bin's nochmal, wir haben uns nochmal so Gedanken gemacht und haben uns nochmal alle Bände angeguckt, beziehungsweise Fotos und so weiter. Also der Produzent, Hans Geißendorfer, der ist sehr interessiert, der möchte den Christian doch nochmal einladen. Und ja, dann wurde ich eingeladen und dann war ich mit 250 anderen Kindern oder Jugendlichen da in dem Casting. Und um das Ganze etwas abzukürzen, ich habe halt dieses Casting gemacht und beim Casting haben die unheimlich gelacht. Also und das hat mich total aufgeregt. Der Hintergrund war aber, also ich habe dann die Rolle sofort angeboten bekommen, weil sie haben festgestellt, entgegen ihrer Annahme, dass es viel witziger ist, wenn diese Texte ein Junge spricht, also der halt so naseweiß und altklug ist, der halt viel, viel jünger aussieht, als er eigentlich geplant war. Also wenn das halt so ein 13-Jähriger, so ein Bub da spricht, das hatte viel mehr Witz. Und das war, glaube ich, der zündende, der Funke, warum man mir die Rolle dann angeboten hat.
Aber da musstest du dich ja dann auch richtig einarbeiten. Also es war ja nicht so eine Rolle, wo man mal schnell irgendwie so einen kleinen Fernsehbeitrag, sondern das war ja richtig was, wo du auch arbeiten musstest. Wie hast du das gelernt? Du musstest dich ja wahrscheinlich erst mal dran gewöhnen, mit Drehbüchern zu arbeiten, mit Regisseuren, mit diesen riesen Kamerateams. Wie war das dann für dich als 13-Jährigen?
Learning by doing. Also ich hatte zwar so eine Art Betreuerin, die einerseits auf mich aufgepasst hat, so dass ich die Hausaufgaben mache und dass ich das alles so psychisch auch schaffe, weil ich bin ja entgegen dem normalen Tagesablauf von anderen Kindern, bin ich halt an der Schule abgeholt worden mit dem Auto und dann ins Fernsehstudio gefahren worden. Und abends musste ich halt noch meine Hausaufgaben machen und Text lernen und so weiter. Ich habe da damals so 3 Tage die Woche gedreht. Und man kriegt so ein bisschen Hilfe, auch durch die Regisseure. Und dann hatte ich auch mal so eine Zeit lang, ich hatte ja damals noch so einen richtigen Kölschen Sing Sang. Da ging immer rauf und Jungen, runter und rauf ging das dann immer so. Und dann habe ich dann Sprechunterricht bekommen und so, weil die Serie spielte ja damals in München. Also wenn man sich die ersten Folgen anguckt, das ist so herrlich. Papa, hören wir jetzt auf. Und ich hatte so ein bisschen Coaching da, was Sprechen angeht, um den Dialekt loszuwerden und auch ein bisschen mit Texten umzugehen und so. Aber ansonsten musste ich mir das eigentlich, hat man mich da ins kalte Wasser geworfen und hat mich da machen lassen. Und dann hat man mich so ein bisschen in die richtige Richtung inszeniert. Und dann lernst du das einfach.
Christian Karmann zu Gast im Café Berlin vor 2 Wochen. Und ins kalte Wasser bzw. in den heißen Kaffee hat er sich selber auch geworfen, denn gerade hat er sein Café Karmanns Own in der Bötzowstraße 21 in Berlin-Prenzlauer Berg eröffnet. Und das ist einen Besuch wert, auch wenn man kein Lindenstraßen-Fan ist. Und damit ist es vielleicht auch Zeit, mal das Haus zu verlassen, zum Beispiel auf einen Kaffee. Wir nähern uns mal wieder dem Ende einer Sendung Café Berlin. Café Berlin wird produziert von Multipol Berlin. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Ich hoffe, Sie hatten Spaß mit unserem Rückblick in die Welt des Schauspiels. Mein Name ist Elmar Krämer. Ich freue mich, wenn Sie auch in 2 Wochen wieder dabei sind. Wünsche Ihnen noch ein schönes Frühstück oder Mittag und einen würdigen Sonntag. Machen Sie's gut.